Das ist Beyond Childhood Cancer. Der Podcast für alle, die sich für mögliche Folgen von Krebs in der Kindheit interessieren. Nach einer überstandenen Krebserkrankung in der Kindheit will man vor allem eines: das Leben genießen. Und das ist auch gut so. Aber es ist auch gut zu wissen, worauf man dabei achten sollte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Beyond Childhood Cancer. Mein Name ist Tilman Rohrer, ich bin Oberarzt an der Universitätsklinik in Homburg im Saarland. Ich bin Kinderarzt, spezialisiert auf Hormonerkrankungen, also Kinderendokrinologe. Meine Gesprächspartnerin ist Frau Privatdozentin Nicole Unger. Hallo Nicole, möchtest du zum Einstieg ein paar Worte über dich sagen?
Na klar, zunächst erstmal vielen Dank, lieber Tim, für die Einladung heute hier mit dir dieses wichtige Thema des Cortisolmangels besprechen zu dürfen und vor allem, was das mit Menschen zu tun hat, die im Kindes- und Jugendalter eine Krebserkrankung durchgemacht haben. Ich bin im Gegensatz zu dir, wie du weißt, Erwachsenenmedizinerin, also auch Endokrinologin, das heißt für Hormonstoffwechsel und Stoffwechselstörungen zuständig und bin Oberärztin in der Endokrinologie in der Uniklinik Essen, hier im schönen und heute sonnigem Ruhrgebiet.
Ich freue mich auch, dass du teilnimmst und wir hier gemeinsam über den Cortisolmangel und die Nebenniereninsuffizienz nach Krebserkrankungen im Kindesalter reden. Wir beschäftigen uns heute konkret damit, was das in unserem Alltag hier als Mediziner bedeutet, möchten gerne auch Zusammenhänge aufzeigen und ganz konkret erklären, wie sich das klinisch äußert und wie wir therapeutisch damit umgehen und was das dann auch für die Betroffenen bedeutet. Und gerne wollen wir auch heute Tipps geben, gerade abhängig auch von den verschiedenen Altersgruppen, wie man hier am besten mit der Nebenniereninsuffizienz umgeht, worauf man achten müsste. Wir haben beide täglich mit Betroffenen zu tun. Wir kennen die Sorgen und es ist uns ein ganz großes Anliegen, heute mit diesem Beitrag für Aufklärung und Information zu sorgen und zur Selbsthilfe und Eigenverantwortung zu führen.
Wir wollen starten mit einer kurzen Übersicht und Erklärung, was ist eigentlich ein Cortisolmangel? Tim, wenn du als Kinderarzt, als Kinderendokrinologe deinen Patienten und auch den Eltern erklären musst, was ein Cortisolmangel ist, wie machst denn du das?
Dadurch, dass die Überlebenden von Krebserkrankungen ja schon bei uns angebunden sind, weise ich als klinisches Symptom darauf hin, dass eines der ersten und frühesten Zeichen ein Leistungsabfall in der Schule ist. Also fehlende Belastbarkeit, Konzentrationsstörungen und ein Abfall der Schulnoten sind ganz frühe Zeichen bei Kindern für eine beginnende Nebenniereninsuffizienz, für einen beginnenden Cortisolmangel. Hast du anamnestische Zeichen, auf die du deine Patienten hinweist?
Ja, klar. Unsere Patienten und Patientinnen sind natürlich schon in der Regel aus der Schule heraus, bis auf vielleicht die ganz Jungen, die wir übernehmen aus der kinderendokrinologischen Betreuung, also die 18, 19 sind, sind das ja durchaus auch ältere Menschen, die mitten im Leben, im Berufsleben auch stehen. Und hier machen wir natürlich auch auf den Leistungsknick aufmerksam, also analog im Prinzip zu den schulischen Leistungen, auf die du aufmerksam machst, und weisen darauf hin, insbesondere auch fragen wir danach, wie ist es mit sportlicher Aktivität? Haben Sie da gemerkt, dass es in letzter Zeit schleppender geworden ist, träger geworden ist? Sind Sie noch so leistungsfähig körperlich wie vor einem Jahr beispielsweise? Also es ist eine ähnliche, aber eben an die Situation, an das Alter angepasste Fragestellung und die Anamnese hierzu, also die Befragung des Patienten zu Symptomen, ist für uns ein erster elementarer Hinweis, klar.
Ja, ich denke, die Herausforderung besteht ja für uns beide darin, unsere Patienten oder in unserem Fall auch die Eltern unserer Patienten auf diese unklaren, unspezifischen Symptome des Cortisolmangels aufmerksam zu machen. Also eben die Abgeschlagenheit, die Müdigkeit, die niedrigeren Blutdrücke und auch nicht so in die Puschen zu kommen morgens. Hm. Also dass dieses Aufstehen und los, ja, aus dem Bett aufstehen und in den Tag starten, das fällt hier weg. Und ich glaube, das ist die Besonderheit hier, mögliche Risikopatienten dafür zu sensibilisieren.
Genau, das ist vollkommen richtig, denn wir wissen ja beide gut, dass wenn wir das unerkannt lassen, also einen Cortisonmangel nicht diagnostizieren, dann kann das lebensbedrohliche Folgen haben. Wie weist du denn deine Patientinnen und Patienten und deren Eltern darauf hin, warum kann das lebensgefährlich sein oder in welchen Situationen kann das lebensgefährlich sein?
Eben besonders die Anpassung unseres Körpers an Belastungssituationen ist sehr abhängig vom Cortisol. Und unser Vorteil ist bei den Schulkindern, dass wir eben schon merken, dass längere Klassenarbeiten, Prüfungssituationen oder auch Gesellenprüfungen für die Kinder, die eben auch in die Lehre gehen, dass das eben zu Erschöpfung führen kann, dass das eben zu schwerem Leistungsknick führen kann und die Kinder dann eben ihre Leistung nicht abrufen können und auch nach solchen äußeren Belastungen mehr Schlafbedarf haben. Andere Risiken sind natürlich hier fieberhafte Erkrankungen, gerade im Kindesalter, Magen-Darm-Infekte, Atemwegsinfekte, aber auch Unfälle und Operationen würden hier irreversibel zu Schäden der Kinder führen, weil der Stoffwechsel nicht stabil bleibt, weil die Salzwerte aus dem Ruder laufen und abfallen, gerade das Natrium oder auch der Blutzucker nicht stabil hier ist. Das sind eben dann Ursachen bis hin zu Müdigkeit, Bewusstseinsverlust, Koma und im Maximalfall auch zu Todesfällen. Wie gehst du in den Sensibilisierungen deiner Patienten hier darauf ein?
Ja, genau. Man sagt ja zum Cortisol auch Stresshormon. Das heißt, gerade in körperlichen Stresssituationen, wie du schon sagst, Infekte, Fieber, das sind Situationen, wo wir, die eine gesunde Nebenniere haben, also die Nebenniere produziert das Cortisol und schüttet das aus sozusagen. Wir würden dort mit einem vermehrten Cortisolausstoß arbeiten, ganz automatisch. Das macht unser Körper so, das hat die Evolution so mit sich gebracht. Und Menschen, die einen Mangel haben, die können das eben nicht mehr tun. Und das Cortisol brauchen wir aber, um gegen diese Infekte, gegen diese Stresssituationen anzuarbeiten. Und wenn das nicht vorhanden ist, dieses Hormon, dann kann unser Stoffwechsel und unsere Leistungsfähigkeit gerade in diesen Situationen, wo wir ganz, ganz viel Kraft brauchen, um dagegen anzuarbeiten, eben nicht aufrechterhalten werden oder nicht gegen angekämpft werden. Und so kann es dann eben zu lebensbedrohlichen Situationen kommen. Darauf muss man die Betroffenen sensibilisieren. Wie tun wir das aber? Wie können wir sozusagen überhaupt einen Cortisolmangel diagnostizieren? Beziehungsweise wie ist der Zusammenhang mit einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter? Warum reden wir an dieser Stelle eigentlich davon?
Die Steuerung der Hormonachsen im Körper erfolgt aus einer Region im Gehirn, dem Hypothalamus, der dann die Hirnanhangsdrüse stimuliert, die wiederum dann der Nebenniere das Signal gibt, das Stresshormon Cortisol freizusetzen. Es kann sein, dass die Therapie eines Tumors dazu führt, dass durch die Operation beispielsweise oder aber auch durch die Bestrahlung dann der Hypothalamus geschädigt wird und nicht mehr diese Hormonachse bis zur Nebenniere steuern kann. Wir wissen, der Tumor Die Operationen führen direkt und sehr schnell zu diesem Krankheitsbild der Nebenniereninsuffizienz, wohingegen nach einer Bestrahlung vom Kopf das erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten eintreten kann. Und das ist hier etwas, wo man wissen muss, dass auch wenn man tumorfrei ist und geheilt ist von einer Krebserkrankung, durch diese Therapie langfristig das auftreten kann.
Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Insbesondere die Bestrahlung. Du hattest auf die Hirntumoren hingewiesen. Das ist eine häufige Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter. Daneben aber auch die Leukämien. Aber das ist eben der ganz wichtige Punkt, dass es eben anders als bei einer Operation beispielsweise, wo an einem Hirntumor, der dort in dieser Region liegt, die Störung in der Regel relativ zeitnahe nach Operation eintritt, kann die Störung nach einer Bestrahlung eben noch viele Jahre bzw. Jahrzehnte später auftreten. Und das ist eben die Krux daran, das ist ein wichtiger Punkt, warum Menschen, die eine erfolgreiche Therapie einer Krebserkrankung im Kindes- und Jugendalter hatten, eben langfristig betreut werden müssen. Die Therapie ist abgeschlossen für die Krebserkrankung, das ist wunderbar, die war erfolgreich. Aber eben aufgrund der therapeutischen Eingriffe, die dort gemacht worden sind, ist dort eine langfristige Betreuung eben erforderlich, um, wie du schon sagst, Langzeitschäden, also Langzeitausfälle, Hormonausfälle, hier jetzt, wo wir drüber reden, über den Cortisolmangel, zu überprüfen oder die Entwicklung dessen nicht zu verpassen.
Ja, und das Wichtige ist, dass wir eben hierfür Schemata haben. Wir haben Protokolle, mit denen wir dann präventiv Nachsorge betreiben. Die gibt es bei der Kinderkrebs-Info. Und wir haben hier ganz spezielle Nachsorgeprogramme, wo man weiß, worauf muss ich achten, bei welcher Behandlung muss ich später wie danach suchen und in welchen Abständen ein Leben lang die Nachsorge betreiben. Also Nachsorge als Vorsorge, um vorsorglich Probleme zu erkennen.
Ja.
Wie gehst du diagnostisch vor?
Also wir wissen, dass beim Cortisolmangel eine einzelne Blutentnahme nicht unbedingt zielführend ist. Wir kriegen Hinweise darauf. Wir müssen immer, wie schon eingangs erwähnt, die sogenannte Anamnese, also die Geschichte, wie geht es dem Patienten, wie klappt der Alltag, entsprechend eruieren, entsprechend abfragen in dem Sinne. Und dann gibt es bestimmte Stimulationstestungen, die man machen kann. Das ist nicht sehr aufwendig. Das sind im Prinzip auch Blutentnahmen, mit denen man sicher einen Cortisolmangel nachweisen oder eben ausschließen kann. Wenn man das getan hat, wenn man festgestellt hat, okay, hier ist mein Patient, meine Patientin, die hat ganz sicher nachgewiesen einen Cortisolmangel, dann können wir entsprechend eine Therapie einleiten. Therapie einleiten ist in der Regel eine Tablettentherapie. Hier unterscheiden wir uns Erwachsenen, Mediziner in Anführungsstrichen und Kinderärzte sicherlich, aufgrund dessen, dass wir ein anderes Patientenkollektiv vor uns haben. Wie machst du das im Kindes- und Jugendalter? Für uns erwachsenen Mediziner ist es relativ standardisiert in Tablettenform. Ich weiß aber von meinen Kollegen hier vor Ort, dass es für die Kinder nicht ganz so einfach ist und dass man da die Größe und das Alter berücksichtigen muss, oder?
Das ist vollkommen richtig. Wir haben zum einen die Besonderheit, dass natürlich im Kindesalter das normale Längenwachstum vorhanden ist, was wir nicht beeinflussen wollen, weshalb wir versuchen, möglichst nah an der normalen Cortisolsekretion des Gesunden uns zu orientieren und versuchen, möglichst das nachzuahmen. Das heißt, wir nehmen Hydrocortison und versuchen es möglichst früh am Tag zu geben. Wir wissen, dass die Hälfte von dem Cortisol beim gesunden Menschen zwischen 4 Uhr und 8 Uhr morgens freigesetzt wird und dann bis zum späten Nachmittag abfällt. sodass wir die größte Dosis, also die Hälfte der Gesamtdosis, ganz früh morgens geben, meistens wenn also das erste Elternteil aufsteht, und geben dann die Hälfte nach 4 Stunden und nochmal die Hälfte wieder nach 4 Stunden. Mit diesen 3 Dosen kommen wir sehr gut in der Regel zurecht. Es gibt Kinder, die brauchen noch eine 4. Dosis und versuchen damit eben die normale Freisetzung möglichst nah nachzuahmen. Habt ihr da auch Aspekte jetzt mit den Zeitabständen?
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Wir versuchen ja mit allem, was wir so medizinisch tun, der Normalität möglichst nahe zu kommen. Wir können die Natur nicht imitieren und das ist auch gut so. Und klar, wir haben beim Cortisol eine sogenannte tageszeitliche Rhythmik. Das heißt, wir haben morgens, wie du schon sagtest, in den ganz, ganz frühen Morgenstunden ganz hohe Werte und die fallen dann über den Tag hin ab, bis wir spätabends kaum noch Cortisol haben. Und dem versuchen wir nachzukommen. Und das machen wir eben auch, indem man sagt, okay, ungefähr 2/3 der täglichen Dosis morgens früh, eben direkt nach dem Aufwachen am besten. Und die 2. Dosis dann um die Mittagszeit, so zwischen 12 und 13 Uhr. Und wir haben nicht unbedingt noch eine spätnachmittägliche Dosis. Das hängt aber auch so ein bisschen immer individuell von den Patientinnen und Patienten an, wie jung oder wie alt die so sind. Und wir sind froh, dass wir, sagen wir mal, die Dosierung nicht an der Körperoberfläche, wie ihr es macht, bei den Kindern orientieren müssen, sondern dass wir recht standardisiert eine Dosis dort geben können.
Das sind 2 Punkte, die finde ich ganz wichtig. Das eine ist eben, dass wir diese Dosierung nach Körperoberfläche machen, meistens zwischen 7 und 9 Milligramm pro Quadratmeter. Und das zweite finde ich ganz bemerkenswert von dem, was du gesagt hast. Warten bis 12 oder 13 Uhr geht in der Kinderheilkunde mit der 2. Dosis nicht. Das schaffen die Kinder nicht. Die verstoffwechseln das und da muss man wirklich 4 Stunden nach der 1. Dosis die 2. geben, sonst fallen die Kinder von der Konzentration in ein Loch.
Mhm. Ja, das ist spannend. Ja. Und wie machen wir es denn dann, wenn jetzt so, wir hatten eingangs gesprochen über körperliche Stresssituationen, Infekte, Fieber. Was sagen wir unseren Patientinnen, Patienten dann? Wie macht ihr das in der Kinderendokrinologie?
Wir klären darüber auf, dass in jeder Stresssituation die Dosis angepasst werden muss. Also sie muss um das 3-fache bis um das 5-fache erhöht werden. Und das Besondere ist, wir müssen dann auch eine Abenddosis im Infekt dazugeben und darauf achten, dass genügend Flüssigkeit und auch Zucker zugeführt werden dem Körper, um eben hier mit diesen Stresssituationen und Fiebersituationen umzugehen. Und wir erklären auch den Eltern, dass man das Hydrocortison nie absetzen darf. Also es gibt keinen Grund, das überhaupt abzusetzen.
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen es leider ab und zu immer wieder. Wir versuchen unseren Patientinnen und Patienten auch immer einzubläuen, dass sie nie ohne Hydrocortison aus dem Haus gehen dürfen. Also nie ohne die morgendliche Einnahme, nie ohne die mittägliche Einnahme. Und bin dann auch immer trotzdem überrascht, wenn ich mir dann manchmal die Laborwerte angucke, wenn der Patient bei uns war, dass wir dann niedrige Cortisolspiegel nehmen und ich darauf schließen kann, dass er es am Morgen nicht eingenommen hat. Das konterkariert es dann für den Moment. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, dass es regelmäßig und immer gemacht werden muss. Und das sehen wir häufig bei den jüngeren Menschen, also in der Adoleszenz, ich sag mal zwischen 16 und Anfang 20, Mitte 20. Dort in dem Alter, wo man mit seinen Freunden, Freundinnen, mit seinem Bekanntenkreis durchaus andere Dinge vorhat, als regelmäßig seine Tabletten einzunehmen. Das ist in dem Alter schon ein größeres Problem, was man auch durchaus nachvollziehen kann, wenn wir uns vielleicht an unsere eigene Zeit in dem Alter erinnern. Dann waren wir auch neben der Schule auch viel unterwegs mit Freunden und dann sein Tablettendöschen rauszuholen, mag dann für die einen oder für den anderen dann etwas peinlich sein, was es aber überhaupt nicht ist. Keine Frage. Und es ist lebensnotwendig in dem Sinne. Und dass wir darauf immer wieder zurückkommen müssen und darüber immer wieder reden und dies unseren Patienten und Patientinnen einbläuen müssen, in Anführungsstrichen, das gehört dazu. Und dann bin ich immer hocherfreut, wenn ich die jungen Leute dann vielleicht nach 15 Jahren wiedersehe und dann sind das eigenverantwortliche Menschen genommen, wo es eine ganze Selbstverständlichkeit ist, diese Tabletten eben einzunehmen. Und auf der anderen Seite, wenn wir eben erst einen Cortisolmangel in einem höheren Lebensalter, also 25, 30 oder 35, egal, als Folge der Therapie der Krebserkrankung Kindes- und Jugendalter entdecken, dann ist das ein wichtiger Punkt, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es eben ein lebensnotwendiges Hormon ist und dass es wichtig ist, es regelmäßig einzunehmen, um eben in Anführungsstrichen dem Körper auch die richtige Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
Dieses Wiederholen und immer wieder darauf hinweisen, ist, denke ich, extrem wichtig. Und das machen wir bei uns eben mit den Eltern. Und wir weisen dann auch immer noch mal darauf hin, dass zum Beispiel ein Fieber über 37,5 Grad, dass dann die Dosis, und zwar jeweils alle Einzeldosen über den Tag, verdoppelt werden sollen, über 38,5 Grad bei dem Kind verdreifacht und über 39,5 Grad vervierfacht werden und der Arzt aufgesucht werden soll.
Mhm. Ja.
Und dasselbe habt ihr ja sicherlich auch dann, wenn hier außergewöhnliche körperliche Belastungen sind, wie Bergwandern im Ferien, dass man eben auch da die Dosis verdoppelt und dass dann ganz wichtig auch bei einem Unfall oder einer Operation das Hydrocortison intravenös gegeben werden muss und zwar über 24 Stunden gleichmäßig. Ich nehme an, so wie wir darüber immer wieder aufklären, macht ihr das genauso.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, neben den, sag mal, wenn wir immer sagen, körperlichen Stresssituationen, also wo wir entsprechend bei Bewusstsein sind und die Aufnahme als Tablette eben möglich ist, kann man das steuern, indem man einfach mehr einnimmt, genauso wie du sagst, verdreifachen, verdoppeln, je nach Situation. Aber eben die Situationen, wo wir es nicht mehr über Tabletten einnehmen können, da darf man nicht vergessen, beispielsweise Erbrechen, Durchfall, ne? Also alle Situationen, wo die Aufnahme der Tablette nicht gewährleistet ist, da müssen wir es als Infusion oder als Spritze geben, das ist ganz wichtig, oder eben, wenn es sich jetzt nicht um Durchfall handelt, sondern beispielsweise um Erbrechen, auch als Zäpfchen. Dementsprechend statten wir unsere Patientinnen und Patienten auch damit aus, also mit einem sogenannten Notfallset, das zum einen eine Spritze beinhaltet, die ins Unterhautfettgewebe gegeben werden kann und auf der anderen Seite eben auch die Hydrocortison-Zäpfchen beinhaltet, die eben dann in diesen Situationen als Zäpfchen gegeben werden können und eine schnelle Aufnahme des Hydrocortisons dadurch gewährleistet ist. Das ist ganz wichtig.
Eine Ergänzung zu den Zäpfchen aus unserer Seite. Wir lassen für die Kinder die Zäpfchen vom Apotheker eben nach dem Alter und dem Gewicht anpassen in der Dosierung. Und das Zweite, was sehr wichtig bei uns ist, ist für den Sommerurlaub gibt es eben auch Rektalkapseln. Das sind also keine Zäpfchen, sondern die haben so eine Umhüllung, dass die nicht in der Wärme schmilzen und trotzdem gut über den Po eingeführt werden können und sich dann auflösen und sehr schnell resorbiert werden. Aber was Zweites, was du gerade angesprochen hast, was ja sehr wichtig ist, dass der Arzt das wissen muss, um eben jetzt die Hydrocortison-Medikamente über die Vene, über das Blut zu geben. Wie stattet ihr eure Patienten aus, dass im Notfall die Menschen drumherum wissen, dass jetzt hier unser Patient einen Cortisolmangel hat?
Ja, also jeder Patient, jede Patientin bekommt einen sogenannten Notfallausweis, der in Checkkartenformat vorhanden ist und wo ich immer rate, das im Portemonnaie zu tragen, möglichst neben dem Personalausweis. Es kann ja auch mal eine Situation, Autounfall beispielsweise, auftreten, wo jemand bewusstlos ist und der Notarzt, die Notärztin dort vor Ort nach einem Portemonnaie, nach einem Personalausweis sucht und dann sollte möglichst der Notfallausweis direkt dort neben liegen, dass die behandelnden Kollegen und Kolleginnen dort gleich Bescheid wissen und entsprechend auch reagieren können. Das ist immens wichtig. Deswegen geht auch bei jeder Vorstellung immer die Frage, haben Sie Ihren Notfallausweis dabei?
Das ergänzend haben wir in der Kinderheilkunde in den Notfallausweisen eben auch die Dosierung nach Alter drin oder auch nach Temperatur bei Fieber. Und für diese Scheckkartenausweise, die man bestellen kann, da gibt es auch Taschen dafür. Und die haben wir bei uns in der Sprechstunde. Das sind rote internationale Notfalltaschen. Die kann man an den Sicherheitsgurt machen, also an das Teil, was eben quer über die Brust geht. Oder auch kleinere Taschen, da kann man das an den Helm, an Fahrradhelm, an den Reithelm, an den Skihelm machen, an den Riemen vor dem Ohr. Und da ist dann diese Scheckkarten-Notfallausweis durch ein Klarsichtfenster sichtbar. Das kann man im Internet abrufen.
Ja, das ist wunderbar. Ich meine, es gibt heutzutage erfreulicherweise viel mehr Möglichkeiten, durch verschiedene Hilfsmittel das sichtbar zu machen. Und das kann im Zweifelsfalle lebensrettend sein.
Und ein Aspekt gerade, was das Lebenretten angeht und jetzt auch Rettungssanitäter vor Ort bei einem zum Beispiel Verkehrsunfall, da gibt es für die verschiedenen Smartphones, egal von welchem Anbieter, auch immer Gesundheits-Apps, die sind zum Teil vorinstalliert. Und der große Vorteil an denen ist, dass die einen Notfallpass haben, der im Sperrbildschirm in der Regel sichtbar ist und kann dann auch geöffnet werden. Und dann sieht man im Sperrbildschirm auf diesem Notfallpass, wer der Patient ist, die Angaben, was die Krankheit ist, was die Notfalltherapie ist und was ganz wichtig ist, man kann dann auch die nötigen Telefonnummern hier schon in den Sperrbildschirm freischalten. Das heißt, man kann dann direkt mit dem Handy des Betroffenen den Arzt oder bei unseren Kindern die Eltern anrufen und kontaktieren. Also auch das, finde ich, sind sicher wichtige Möglichkeiten für eine bestmögliche Versorgung.
Das ist super. Und das ist ein toller Fortschritt sozusagen.
Absolut.
Ja.
Du hattest vorhin noch einen Punkt angesprochen, ja, dass unsere Patienten, wenn sie jugendlich sind, oft auch gerne sein wollen wie die Freunde und eben wie die Peers. Und zwei Punkte finde ich hier noch ganz wichtig, gerade diese Übergabe der Jugendlichen in das Erwachsenenalter, diese Transition. Wie läuft das bei euch in Essen ab, um zum einen aus der doch sehr behüteten Versorgung, die wir hier in der Kinderheilkunde ja haben und wo immer die Mutter in der Regel dabei ist, manchmal natürlich auch der Vater. Wie läuft das bei euch schrittweise ab, dass dann eben die Versorgung von den Kinderärzten zu dir in die Erwachsenenmedizin erfolgt?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Transition, also der geordnete Übergang von der Kindermedizin in die Erwachsenenmedizin, ganz allgemein gesagt, und für unseren Fall von der Kinderendokrinologie zur Erwachsenenendokrinologie, erfolgt hier bei uns in Essen traditionell schon mittlerweile seit über 20 Jahren. Wir sind ja froh, dass wir hier auch eben die Kinderendokrinologie ein Haus weiter haben und wir haben hier wirklich eine gelebte Transition, das heißt all die Jugendlichen, die eine hormonelle Störung bereits in der Kindheit und in der Jugend haben und eine langfristige Anbindung in der Erwachsenenendokrinologie benötigen, werden hier im Rahmen einer gemeinsamen Sprechstunde übergeleitet. Und das ist wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Es macht großen Spaß, mit der Kinderendokrinologie zusammenzuarbeiten und bereichert beide Seiten. Und das ist für den Patienten, für die Patientin, ist es ein immenser Vorteil, weil einfach der Informationsverlust möglichst gering gehalten wird, weil wir einen direkten Kontakt haben. Wir machen gemeinsame Sprechstunden. Das können eine sein, es können zwei sein, es können drei sein. Pro Patient individuell immer unterschiedlich. Und dann übernehmen wir ihn dann langfristig in unsere erwachsenenendokrinologische Betreuung.
Das heißt, diese Herausforderung in dieser ja doch vulnerablen Phase, also in dieser schwierigen Phase in die Eigenverantwortung reinzukommen und selber Verantwortung zu übernehmen, das macht ihr dann schrittweise auch eben erst wahrscheinlich die Transitionssprechstunde auch noch mit den Eltern zusammen.
Ja.
Und dann durch die Wiederholung und das wiederholte Schulung langsam hier ein Verständnis für die Grunderkrankung zu vermitteln und auch das sich selber managen zu fördern.
Genau, das ist der wichtige Punkt. Wie du schon sagst, das kinderendokrinologisch oder kinderärztlich ist es ja eine eher familienzentrierte Betreuung, Behandlung. Und in der Erwachsenenmedizin geht es mehr um das Individuum, also um den Patienten oder um die Patientin. Und das ist eben ein wichtiger Schritt.
Was hier halt noch eine Erfahrung von uns ist, ist, dass ja auch manchmal eine gesellschaftliche Transition erfolgt, also durch zum Beispiel dann Ausbildung, Berufsbeginn, Wechsel in das Arbeitsleben und auch dann die Umgebung vielleicht auch ist, wenn auch dann die jungen Menschen ausziehen. Was wir gerne noch mit an die Hand geben, ist, dass diese jungen Erwachsenen auch ihre Freunde darauf aufmerksam machen und als sogenannte assistierende Erwachsenen ein Auge drauf haben, ob eben hier unser Patient auch dann morgens zur Arbeit oder zur Vorlesung erscheint und ansonsten eben anruft, wenn dann unser Patient eben nicht kommt, um sicherzustellen, dass eben nicht gerade eine Krisensituation vorhanden ist, die übersehen wird.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte es just diese oder letzte Woche, wo mich ein junger Patient das fragte mit einem Cortisolmangel, ob er vielleicht seine Freunde in der Schule darauf aufmerksam machen solle, dass er diese Erkrankung hat und dass er eben auch entsprechend Tabletten noch in der Tasche hat und ein Notfallset, also das besagte Zäpfchen, die besagte Spritze hat und wenn er plötzlich dort umkippen solle und bewusstlos ist, dass eben entsprechend seine Umgebung dort hilft. Und das fand ich sehr, sehr aufmerksam. Das war sehr verantwortungsvoll.
Viele von unseren Informationsmaterialien oder auch hier diese Notfallausweise oder auch wie man mit den Notfallsets, wie du das vorhin gesagt hast, also auch dann mit den Spritzen umgeht, kann man sich in den Selbsthilfenetzwerken und Selbsthilfegruppen zuschicken lassen oder auch im Internet runterladen. Auch das ist etwas, wo wir immer wieder die Familien darauf aufmerksam machen und sie mit da drin bestärken. Das ist bei euch sicherlich genauso.
Ja. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Dort ist man unter Gleichgesinnten in dem Sinne und das sind engagierte Menschen und verantwortungsvolle Menschen. Das ist immer ein ganz wichtiger Hinweis, dort auf Selbsthilfegruppen aufmerksam zu machen. Ja, klar.
Gut, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für unser Gespräch. Ich hoffe, dass das sehr aufschlussreich ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir hoffen, ihr ihnen hilfreiche und nützliche Informationen mitgeben zu können. Willst du noch irgendetwas mit auf den Weg geben, Nicole?
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe auch, dass wir Ihnen und euch etwas anregend darstellen konnten und vielleicht auf Dinge aufmerksam gemacht haben, die euch und Ihnen noch nicht so klar waren. Das würde uns schon eine Menge bedeuten, wenn wir hier ein Bewusstsein geschaffen haben, dass die hocherfreuliche, erfolgreiche Abschluss der Krebstherapie das Beste ist, keine Frage. Und dass es dennoch erforderlich ist und mit deutlich weniger Aufwand und deutlich einfacher eine langfristige Nachsorge sozusagen als Vorsorge erforderlich ist.
Dem kann ich mich nur anschließen. Dankeschön.
Das war Beyond Childhood Cancer. Der Podcast. Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben. Bis zum nächsten Mal. Denn wie heißt es so schön? Nachsorge ist die gesündeste Vorsorge. Dieser Podcast wird dir von der Merck Group präsentiert.